Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Gerechtigkeit ist eine zähe Sache und mit der Geschlechterungerechtigkeit geht es natürlich immer noch vor und zurück. Zurzeit eher zurück, leider. Hier hilft nur Einigkeit, Zusammenschluss und der Aufbau von starken Netzwerken. Willkommen im DDcast, dem Podcast des Deutschen Design Club. Die Woman auf DDC haben eine Konferenz für den 22. Mai dieses Jahres auf die Beine gestellt, deren 300 Plätze schnell ausgebucht waren. Learn and Burn Day for Female Networking ist der Titel des Events. Annette Bernsch, Nina Neusitzer und Lynn Witzel waren an der Vorbereitung in verschiedenen Rollen maßgeblich beteiligt. Sie sind unabhängige Designprofis und entstammen drei Gestalterinnen-Generationen. Für alle drei gibt der Kontext der Konferenz, aber auch prinzipiell das Arbeiten in Frauennetzwerken sozusagen die Luft zum Atmen in einem nicht immer einfachen Umfeld, das oft von versteckter, aber nicht selten auch offener Geschlechterungerechtigkeit geprägt ist. Mit Ihnen spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, wunderbar. Heute habe ich im Studio hier drei Damen sitzen, die zum Thema dieser Konferenz, die wir demnächst haben, zum Thema Gender Pay Gap, zum Thema der Rolle von Frauen in der Gestaltung eine Menge zu sagen haben. Zunächst freue ich mich, dass Lynn Joanna Witzel da ist. Hallo.
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf den Austausch.
Ja, das bin ich auch sehr froh, dass du da bist. Dann haben wir die auch mit Ämtern ja mittlerweile versehene Nina Neusitzer.
Ja, hallo Georg, freue mich hier in Frankfurt zu sein.
Und die Annette Bertsch, also die ich ja ganz gut kenne, hier aus Frankfurt.
Hallo Georg, ja, wir kennen uns gut und ich war auch schon mal bei dir, aber das ist schon sehr lange her.
Stimmt, das ist eine der einstelligen irgendwie Sendungen. Ja, wir fangen mal direkt mit einem wesentlichen Thema an, also nämlich dieser Veranstaltung. Also ich würde jetzt ganz gerne mal sozusagen, damit überhaupt bekannt wird, was jetzt der Anlass ist und was ihr damit auch verbindet. Also was für euch sozusagen bei dieser Veranstaltung relevant ist, auch die Themen selbstverständlich und die Veranstaltung selbst. Da würde ich auch wieder mit der Lynn anfangen. Lynn, die Frage ist einfach so, was verbindest du mit dieser Veranstaltung? Also wie, welche Rolle spielt die für dich? Und welche Themen sind für dich da besonders im Vordergrund?
Direkt die schwierigste Frage zum Anfang, weil die Einstellung oder die Gedanken zu der Veranstaltung haben sich ja zwangsläufig gewandelt von meinem ersten Kontakt, von der Einladung von Annette quasi im Projektteam teilzuwerden, bis zu jetzt in dem ganzen Prozess, in dem ich ja mehr oder weniger auch in dem Projekt wachsen durfte. Und ich sehe das Learn and Burn Event als große Chance für natürlich alle Frauen und Designerinnen aus den verschiedensten Generationen, aber vielleicht auch genau in dem Zusammenkommen dieser Generation und dem Voneinander lernen und vernetzen. Und ich glaube, das würde ich jetzt erst nochmal so weitergeben, bevor ich da ins Detail gehe.
Mhm. Ja, da, auf die Details gehen wir natürlich nachher noch ein. Also das ist aber erstmal so eine grundsätzliche Einschätzung. Da möchte ich bei der Gelegenheit verraten, ohne zu sagen, wie alt ihr seid, dass ihr ziemlich genau 15 Jahre auseinander seid, alle drei. Was uns auch ermöglicht, eben so eine, würde ich mal sagen, generationale Betrachtungsweise eben auch zu verfolgen im Weiteren. Und damit auch die verschiedenen Perspektiven und auch die eigenen Lebenserfahrungen, also die in den, keine Ahnung, 80er, 90er, Nuller Jahren da gemacht wurden. Nina, im Grunde eigentlich dieselbe Frage, also was du mit dieser Veranstaltung verbindest. Du machst ja selbst auch relativ viele Veranstaltungen mittlerweile im DDC.
Ja, ist richtig.
Aber das ist natürlich eine Größenordnung, die hat keiner von uns bisher gemacht.
So. Nee, also das ist auf jeden Fall eine Riesenveranstaltung. Ich freue mich auch total, dabei zu sein. Also wir sind ja relativ spät aus Düsseldorf dazugestoßen, deswegen ist es umso schöner, dass wir dabei sind. Und Ja, das ist ein Thema, was mir halt auch persönlich sehr am Herzen natürlich liegt. Ich bin eine Frau im Design. Ich mache das seit Jahren. Also ich bin schon lange selbstständig. Und ja, ich glaube, dass Frauen immer mehr sich oder noch stärker vernetzen müssen, als wir das bisher tun. Und dass wir das auch viel aktiver tun müssen. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz großer Punkt bei dieser Veranstaltung. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir da auch neue Netzwerke schließen oder auch einfach junge Frauen und etablierte Frauen stärker zusammenbringen. Das machen wir.
Das, Annette, also du bist ja praktisch mehr oder weniger am Anfang oder zu Beginn von diesem Learn and Burn-Thema dabei gewesen. Also der Titel ist, glaube ich, auch bei dir entstanden. Zunächst, ja. Was ist erstmal, jetzt gehe ich mal ganz von außen, was ist überhaupt die Idee von Learn and Burn? Und dann dahinter, was ist die Idee von dieser wirklich großen Konferenz oder dieses Zusammentreffens?
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen noch weiter ausholen, dass wir innerhalb vom DDC, vom Deutschen Design Club, ja irgendwann die Women of DDC gegründet haben, 2019. Weil wir gesehen haben, dass wir zwar vorhanden sind, also zu einem 25% waren wir damals bei den Mitgliedern, aber nicht sichtbar. Also selbst in unseren eigenen Veröffentlichungen, also vom Vereinseigenen nicht sichtbar. Und wir dann gesagt haben, wir wollen erstens die Anteile der Frauen im Verein steigern, wir wollen die Sichtbarkeit steigern. Und dann, als wir dann diese WIM gegründet hatten, war natürlich auch überlegen, was machen wir jetzt? Wir wollen ja jetzt einfach nicht nur zusammensitzen, sondern wir wollen ja aktiv sein. Und damals hatten wir in der Mitgliedschaft noch nicht diese tolle Altersstruktur, die jetzt hier am Tisch sitzt, sondern wir waren eigentlich alle eher, also die Jüngsten haben uns einfach gefehlt. Und wir haben gesagt, wir wollen, die erste Veranstaltung, die wir von Learn and Burn dann gemacht haben, war auf eine Mentoring-Geschichte mit Berufseinsteigerinnen. Damals haben wir, darüber haben wir uns nicht kennengelernt, aber einige, die jetzt dabei sind, zum Beispiel wie die Marie Dauling, oder die waren damals in dem ersten Event dabei, sind heute ganz aktive Mitglieder, auch in der Organisation jetzt. Und da haben wir ein Mentoring-Programm gemacht zum Empowerment auf der individuellen Ebene. Also wirklich, wie eine einzelne Frau sich stärker durchsetzen kann in Unternehmen, bei Kunden und so weiter. Und dann haben wir überlegt, es ist eigentlich immer dieser Ansatz, du musst besser werden als Frau, um dich durchzusetzen. Das ist schön und gut, das ist auch wahr, aber eigentlich muss man an der strukturellen Ebene was verändern. Also es kann ja nicht immer sein, dass es heißt, naja, dieses Auto oder dieses Sicherheitssystem ist für Männer konzipiert, du musst dich halt groß machen oder mit dunkler Stimme sprechen und dann funktioniert das, sondern dass ja eigentlich die äußeren Systeme auch sich anpassen müssen an die Frauen. Und da kam dann eben diese Idee zu sagen, wir müssen aktiv werden, wir müssen die Strukturen verändern, das kann man nicht allein, das kann man nur im starken Team. Also wir sind ja erstmal intern ein starkes Team und dann haben wir gesagt, es gibt in dieser fragmentierten Branche einige Netzwerke, die alle für sich arbeiten. Und da ist die Idee entstanden, dieses Learn and Burn Day for Female Networking, dass wir gesagt haben, wir machen ein Meta-Networking-Event und tauschen uns aus mit anderen Netzwerken. Das ist so der Schnelldurchlauf, wie wir vom ersten Gedanken bis zum heutigen Planung von dieser ja wunderbarerweise schon komplett ausgebuchten Konferenz gekommen sind.
Lynn, ich würde ganz gerne mal sozusagen auf den Hintergrund eben auch gehen, also auch ein bisschen näher an euch in eurer jeweiligen Praxis ran. Also du bist ja Modeschneiderin, Modedesignerin und hast, wie du sagst, irgendwie so ein wichtiges Projekt, dieses Frank in Fashion, im Grunde so eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, politischen Strukturen im Design angefangen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es wird natürlich unglaublich viel über kritisches Design gesprochen. Letztlich ist es dann aber irgendwie gerade mal gar nichts. Und das ist eben, soweit ich es verstanden habe, schon deutlich mehr. Und da würde ich eben die Frage stellen, also erstmal, das ist eine sehr schwierige Frage, ich weiß. Was ist für dich politisches Design?
Boah, das ohne Vorwarnung. Also
das traue ich dir zu.
Die einfache Antwort wäre natürlich jetzt Design mit einer bestimmten Haltung dahinter. Und eine Haltung im Design sitzt vielleicht bei den ein oder anderen Projekten eine Strategie voraus und im anderen Kontext aber auch Austausch. Und ich glaube, dass man kritische Themen nie behandeln kann, wenn man vorab und währenddessen und vielleicht sogar danach in den Austausch geht, weil man nur in verschiedenen Blickwinkeln auf etwas gucken kann, Leute an verschiedenen Standpunkten abholen muss und die Ergebnisse daraus dann in ein Produkt oder ein visuelles Produkt übertragen muss. Und um den Kreis zu dem Projekt Franken Fashion zu schließen, ist dadurch, dass ich aus der Mode gekommen bin und von der Mode ins die visuelle Kommunikation, Grafikdesign kommen bin, ist mir natürlich, als ich dann aus meiner eigenen kleinen Welt, weil man hat ja immer nur seinen eigenen Horizont und man geht immer davon aus, dass alles, was man selber weiß, das wissen die anderen auch. Als ich da rausgebrochen bin, ist mir aufgefallen, dass die anderen das alles gar nicht wissen. Und war im ersten Moment erschüttert und überrascht. Und im zweiten Moment habe ich mich gefragt, okay, was kann ich tun, um irgendetwas zu verändern oder zu bewegen in meinen Möglichkeiten. Und habe mich dann eben dazu entschieden, dieses Fake-Mode-Label zu gründen, um durch Irritation Aufmerksamkeit zu gewinnen und den Austausch von außen einzuleiten und nicht von dem Tadelnden. Ich glaube, das schließt auch ganz gut wieder den Kreis zurück zum Learn und Burn. Weil ich glaube, dass wenn man etwas verändern möchte, man ganz oft gegen etwas Absolutes stößt. Also das Bedürfnis zu Veränderung oder die Veränderung in eine Richtung zu bringen, stößt im ersten Moment ja ganz oft gegen Kritik oder Abwehr, weil das ja auch die eigene Veränderung mit sich bringen muss. Und um das zu überwinden, muss man über dieses Absolute hinauskommen und in den Austausch gehen. Und damit meine ich, dass diese Kritik ganz oft geäußert wird, dass dieser Prozess oder der Weg zum Ziel noch nicht gut genug ist. Und dabei vergessen wird, dass die einzelnen Schritte zum Ziel führen. Ich hoffe, das war jetzt eine einigermaßen verständliche Antwort auf eine sehr schwierig gestellte Frage.
Ja, die Frage war einfach gestellt, aber sie war in der Tat kompliziert im Hintergrund. Und ich finde, das ist sehr gut beantwortet. Dina, es wird ja normalerweise gesagt, irgendwie Frauen können vielleicht das eine oder andere gar nicht oder sie haben es schwerer oder sie werden irgendwie in Karrierewegen blockiert, weil die könnte ja schwanger werden und so weiter und so fort. Also du hast ja wirklich irgendwie alles sozusagen mitgenommen. Also du hast eine Firma gegründet, hast mit einem Partner zwei Kinder in die Welt gesetzt und dann eben eine Trennung und dass die Firma trotzdem weiter betrieben und diese zwei Kinder eben wunderbar aufgezogen. Also das heißt mit einem maximalen Komplikationsgrad.
Absolut.
Ja. und natürlich gegen alle diese, also überall sozusagen anzutreffenden Vorurteile. Ne?
Ja, das ist richtig. Ja.
Genau. Und was ist denn für dich jetzt, wenn das mal darauf zurückgeht, so der Moment gewesen, wo du dich am meisten verleugnen musstest? Das ist eine schwierige Frage, weiß ich. Also ich stelle hier ja nur schwierige Fragen. Das würde ich ganz gerne mal ganz kurz beleuchten. Also bevor du auch noch mal kurz beschreibst, was du eigentlich machst, also weil das ist ja ein super interessantes Feld auch, diese Art von Design.
Ja. Also ich fange an mit dem, wo ich mich verleugnet habe, glaube ich mal. Wir leben ja, oder Design ist ja eine Branche, die wahnsinnig viel auch von der Selbstdarstellung lebt oder wie ich nach außen wirke, wie ich Dinge mache, wie ich mich selber wahrnehme, auch wie ich eine Autorität entwickle. Und das ist, wenn man jung ist oder auch als ich ganz am Anfang mit dem Büro war, das war sehr schwierig, muss ich auch sagen, weil ich glaube ich auch aus einer Studienzeit komme, wo es sehr viel Männer unterrichtet haben. Und wir das als Frauen damals gar nicht so wahrgenommen haben. Also es war einfach normal. Und viele Dinge, wo man heute drüber reden will und sagen, ah, das geht aber nicht, das haben wir einfach hingenommen. Kommentare oder ja, wer wo eingesetzt wurde in Projektstrukturen. Und ja, als wenn man selbstständig wird, dann steht man natürlich an dem Punkt, dass man das viel mehr durchleuchten muss. Und ich glaube, ich habe halt immer sehr, sehr viel gearbeitet und habe immer gedacht, ach, wenn ich fleißig, möglichst fleißig bin und super viele gute Aufgaben mache, dann wird das schon was werden und dann wird man mich sehen. Und das war immer so ein bisschen der Hintergrund. Und ich habe natürlich ganz oft festgestellt, das ist halt einfach nicht so. Also es geht nicht immer nur darum, seine Aufgaben gut zu machen, sondern es geht vor allem auch darum, denke ich, ja, zu sich zu stehen, auch eine Persönlichkeit zu entwickeln, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und irgendwie auch authentisch dabei zu sein. Und meine Situation war natürlich damals auch mit Kindern dann, dass man erstmal denkt, oh mein Gott, also das wirbelt halt ein Leben komplett durcheinander. Mhm. Und da war auch eine große Angst da, muss ich sagen, jetzt irgendwie raus zu sein. Und ich glaube, ich habe mir das selber auch dann einfach auch zu spät zugestanden, ja, dass man auch eine Zeit für Kinder haben muss und auch möchte. Und ja, da entschuldige ich mich auch für meine beiden Kinder ein bisschen für. Ja, dass man einfach nicht immer weitermacht, sondern auch mal sagt so, ich bin eine Frau, ich habe Kinder bekommen und ich bin trotzdem eine tolle Designerin und ich bin jetzt nicht nur die Mutter, aber ich habe es auch verdient, mal eine Pause zu haben. Genau.
Das ist, also ich denke, dass es ein wichtiger Punkt ist, also weil eben auch viele junge Designerinnen, aber auch Studierende sich überlegen, kann ich mir es denn leisten, Kinder zu kriegen? Ne?
Ja.
Und das ist ja, Annette, bei dir auch so gewesen. Du hast ja auch zwei kleine Kinder gehabt, auch mit der Firmengründung. Und wo hast du dich denn, sag mal, so von, keine Ahnung, Kollegen, Kunden oder irgendwie Leuten irgendwie so zurückgesetzt gefühlt und was für eine Form? Das ist ja nochmal, spielt ja nochmal ein paar Jahre vorher sozusagen.
Ja, kann ich gleich was zu sagen. Ich möchte noch vorher eigentlich auch zu jetzt was zu sagen. Also die Tatsache, dass wir jetzt darüber reden, dass wir Kinder haben, ist halt auch eben eins dieser strukturellen Themen, die ich denke, das wird bei Frauen immer thematisiert und bei Männern vermutlich nicht. Viele von den Interviewpartnern hatten wahrscheinlich auch Kinder und es war kein Thema. Allein, dass diese Fragen immer kommen und auch zurechtkommen, weil man ja tatsächlich damit zurechtkommen muss als Frau, ist eben das, wo wir sagen, das sind einfach strukturelle Probleme, weil diese allgemeine gesellschaftliche Erwartung, wenn Kinder da sind, kümmert sich die Frau, Care-Arbeit, Stichwort, das ist eine Realität, also deshalb kein Vorwurf an dich, dass du das fragst, sondern eben das ist eins der vielen Themen, die unbedingt sich ändern müssen. Also Erwartungshaltung, Kompetenzzuschreibung. Und das Kompetenzzuschreibung ist natürlich auch immer so ein Punkt gewesen, also als wo man als Frau schon im Studium, wenn man sich um ein Praktikum beworben hat, Dinge gefragt wurde, kannst du das denn überhaupt? Wenn ich dann meine Kommilitonen hinterher gefragt habe, wurdet ihr das auch gefragt? Nein, wurden sie nicht. Also dieses Hinterfragen, dieses Misstrauen, diese von vornherein diese andere Einstellung, was dann auch häufig ja, in der langen Karriere, die ich jetzt hinter mir habe, phasenweise dazu geführt hat, dass man gesagt hat, na, dann schicken wir da zu dem Kunden halt einen Mann hin, weil das als Frau habe ich ja gar keine Chance. Da muss ich jede Idee 5-mal in das Meeting einbringen, bis irgendein Mann die Idee wiederholt und dann dafür gelobt wird, dass er sie hatte. Das spare ich mir. Jetzt habe ich aber hier ein Umfeld gefunden, das, mit dem ich mich super glücklich fühle, wo ich jetzt wieder richtig Lust habe, eben die Dinge zu ändern und anzugehen und auch wieder den Mut habe und auch bei vielen jungen Menschen, also ich sage extra Menschen und nicht Frauen, merke, dass sie sich dafür einsetzen.
Das ist, also diese Frage, die ich gestellt habe, ist mir bewusst, dass es gewissermaßen so eine Art Falle ist. Aber ich habe sie ganz bewusst gestellt, weil ich denke, es ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema. Also wie geht man damit einfach um? Also wie gehst du damit um, wenn man keine Kinder hat und überlegt, ja, vielleicht welche zu kriegen? Wie ist es mit, in deinem Fall, Annette, mit erwachsenen Töchtern oder in deinem Fall irgendwie sozusagen auf dem Weg zur Selbstständigkeit? Und bei der Lena halt wissen wir natürlich nichts, aber du hast keine Kinder, soviel ich weiß.
Ja, vielleicht kann ich an der Stelle tatsächlich auch mal ein paar Zahlen nennen, die das bisschen belegen, was da passiert, dass dann eben im Studium mittlerweile über 60% Frauen sind in Kreativberufen, im Beschäftigungsverhältnis 55%, also es ist immer noch relativ pari. In der mittleren Führung sind sie auch noch über 50%, ganz knapp. Aber sobald wir in die Top-Ebene kommen, sind wir dann bei 18 bis 20%. Und das hängt halt mit dieser Decke zusammen. Also diese Top-Führung, das ist eigentlich fast immer so eine Alterssituation, wo diese Entscheidungen fallen, so Mitte 30, ob man eben in diese Ebene kommt. Und da werden Frauen eben, wenn wir die jetzt befördern dahin, dann wird sie schwanger und nee, lieber nicht. Wir nehmen lieber jemanden, der sich voll engagieren kann. Was ich gerade von Frauen weiß, die engagieren sich weit über ihr Level. Was du vorhin sagtest, Nina, irgendwie, total. Ich streng mich genug an und dann werde ich schon gesehen.
Das funktioniert.
Das war Thema von unserem ersten Learn and Burn. Also, dass wir damals schon von einer erfahrenen Frau gesagt bekommen haben, nein, du wirst dann eingesetzt operativ, weil du dich so toll anstrengst, aber du wirst nicht befördert.
Ich will nochmal zwei, drei biografische Geschichten, bevor wir jetzt mal noch im Detail auch auf die Konferenz eingehen. Und zwar, also bei dir, Lynn, ist dieses Selfmade Design Kollektiv etwas, was ich ganz gerne besser verstehen würde. Das ist ein toller Titel. Was steckt dahinter? Und was macht ihr? Wie viele sind das? Also das ist auf jeden Fall irgendeine interessante Organisation, das ist klar, aber was ist es?
Ja, also zum Glück darf das Selfmade Designer Kollektiv ja auch Teil vom Learn and Burn sein. Und ich gebe quasi im Namen dieses Kollektivs auch einen Workshop an dem Tag selber. Und zwar ist das Kollektiv von meiner Freundin Marlene Günther gegründet worden vor ungefähr 2 Jahren, glaube ich. Fing das so an. Aus der Not heraus, die man als junge Designerin oder als junger Designer hat, wenn man mit dem Studium fertig ist und oder frisch oder sich dazu entscheidet, selbstständig zu werden, weil man ja in der Uni oder in seiner Ausbildung ein gewisses Netzwerk hat, mit dem man sich regelmäßig austauscht, wo man sich zusammenschließen kann, voneinander lernen kann oder vielleicht auch einfach nur Erfahrungen teilt. Und das bricht quasi von heute auf morgen weg und dann fühlt man sich verloren, keiner richtigen Gruppe zugehörig. Man hat keinen Mentor mehr, also vielleicht hat man das Glück und darf nochmal einen Professor ansprechen oder man kennt vielleicht schon jemanden aus dem Bekanntenkreis, aber man fühlt sich sehr alleine. Und daraus heraus ist quasi dieses Kollektiv oder dieses Netzwerk entstanden und soll eben jungen Designern einen sicheren Raum geben, sich auszutauschen, sich Fragen zu stellen in einem Rahmen, in dem man sich trotzdem sicher fühlt und sich nicht unwissend fühlt, nicht naiv fühlt, nicht dumm fühlt, weil man noch nicht genug Erfahrung hat. Und am Ende vom Tag hat man dann das Glück zu merken, dass wir alle nur mit Wasser kochen. ja, und
das auch noch nach Jahrzehnten.
Ja, genau. Das Spannende ist, dass tatsächlich dadurch verschiedene Altersgruppen zusammengekommen sind, weil es eben nicht nur Bachelorstudenten sind, Masterstudenten oder Leute, die eben schon Berufserfahrung gemacht haben und vielleicht sogar schon in größeren Agenturen gearbeitet haben, aber natürlich auch zum ersten Mal selbstständig sind. Und egal in welcher Gruppe man davon sich befindet, man hat schon vergleichbare Fragen. Und das Kollektiv, zu diesem Austausch, den ich gerade beschrieben habe, darüber hinaus haben wir auch immer wieder regelmäßig Gastvorträge von anderen Designerinnen, die Projekte teilen oder Erfahrungen teilen, die schon länger im Berufsleben sind und uns Raum geben, Fragen zu stellen. Oder wir hatten auch schon mal Juristen da, der uns Raum gegeben hat, dass wir Fragen zu Nutzungsrechten und whatever stellen durften. Also es ist quasi so ein Safe Space geworden. Und das Besondere daran ist, dass er digital ist, also zugänglich für alle, die nicht unbedingt an einem Ort sein müssen. Und man kann in seinem eigenen Zeitfenster bestimmen, wie viel man sich einbringen möchte und ob man vielleicht selber noch dazu beitragen möchte, dass das Kollektiv wächst und man selber vielleicht jemanden Interessantes hat, den man einladen möchte.
Mhm. Meine, das ist ja also genau dieselbe Strategie, also wie das Learn and Burn insgesamt, mhm. Eben sich ein Netzwerk zu bauen, um eben nicht, wie du sagst, nicht alleine da verloren zu sein, sondern eben auch in Momenten von Verzweiflung, Trauer, keine Ahnung, Ärger, also Ansprechpartnerinnen zu haben. Also das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, der gerne unterschlagen wird, also man über Verbände oder Netzwerke redet, dass es eben auch darum geht, Emotionen im Grunde eben auch also mit den Partnerinnen und Partnern gemeinsam bewältigen zu können. Hm. Das ist ein relevanter Punkt.
Ja.
Ich habe bei der Nina, möchte ich noch mal ganz kurz, weil ich hatte dich vorhin schon gefragt, was ihr so macht, aber ich habe hier in deinen Notizen, also das eine unglaubliche Reihe von Kulturinstitutionen, also unter anderem für die Deutsche Oper am Rhein, Ballett am Rhein, die Junge Deutsche Philharmonie, das Bridges Kammerorchester, Jüdische Museum Frankfurt, die Schirn Kunsthalle Frankfurt und so weiter und so fort. Das ist unglaublich, geht immer noch weiter hier. Ne? Also eine ganz große Leistung da erbracht wurde in der Kulturkommunikation. Mhm. Das würde mich nochmal interessieren, also wieso du da so stark bist. Also ich meine, das ist ja, das kann man ja nicht einfach so machen. Ich mache jetzt nur noch diese Dinger da, weil die sind meistens über Pitches ausgeschrieben. Das und so viele Pitches in dem Bereich zu gewinnen, ist schon bemerkenswert.
Ja, ich glaube, es ist einmal natürlich so eine Persönlichkeitssache. Also ich komme aus einer Familie, wo mein Vater mich stark geprägt hat. Der war Musiker. Und ich habe das als kleines Mädchen halt auch ganz stark mitbekommen. Also er hat halt ganz viel Flöte gespielt und war Solist für Querflöte. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Auch diese Ausdauer und diese immer dranbleiben, eine Stelle 100-mal spielen. Und es wird nicht langweilig, sondern ich perfektioniere es. Und ich glaube, was mir wichtig ist, ist irgendwie, wie man Emotionen rüberbringt. Und Kultur ist, also ich hatte letzte Woche noch ein Gespräch auch mit Leuten aus dem Ballett, da geht es halt ganz stark darum, wie transportiere ich etwas. Und da macht es aus meiner Sicht, gibt es da auch Strukturen und auch Hierarchien, aber es ist nicht so stark vielleicht wie in einem Unternehmen. Und man kann dort auch, finde ich, freier agieren als Frau. Es gibt natürlich auch sehr viele Frauen, die gerade im Bereich Museum, Kunst oder auch im Opernbereich tätig sind. Und das ist einfach was mir liegt. Und ich glaube, was wir Frauen halt haben, ist eine wahnsinnig hohe Empathie. Und das ist etwas, was mir auch viele gesagt haben. Also manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu viel Empathie, wo man sich dann selber auch ausbremsen muss. Aber es ist schon was, was einen da antreibt und was einen enormen Vorteil auch bringt.
Also die Emotionen, also das Empathie ist es wieder. Also diese ganze emotionale Dimension, gerade im Design, ist sehr relevant. Annette, bei dir finde ich irgendwie, wir kennen uns wie gesagt schon sehr lange, ein dominanter Motivator ist sozusagen Gerechtigkeit. Also sozusagen, das ist so auffällig. Also wirklich so, ich meine, das steckt sich natürlich auch in diesem Learn and Burn-Thema nieder. Aber was sind so, wenn ich jetzt einfach den Begriff Gerechtigkeit nenne, was sind für dich da so die treibenden Faktoren?
Ja, Gerechtigkeit und auch Wertigkeit. Also das, ich bin von klein auf so aufgewachsen, dass alle Menschen sind genauso viel wert, unabhängig davon, was sie können oder wie viel sie haben und wie sie auftreten. Und Gerechtigkeit heißt für mich eben auch, alle haben bekommen gleiche Chancen und nicht im neoliberalen Sinne von, wenn du dich anstrengst, dann kannst du es doch schaffen wie jeder, sondern auch eben da tiefer in die Strukturen zu gucken und zu gucken, wo läuft denn jemand los und wie sieht es aus, wie sind denn die Chancen? Sind das gleiche Chancen? Und wenn nicht, was kann man da tun, um es zu ändern? Da bewege ich mich natürlich von mehreren Seiten hin. Also wir beraten ja im Bereich Markenentwicklung sind auch von der reinen Gestaltung dort hingekommen, immer weil wir immer mehr den Dingen auf den Grund gehen wollen und sagen, warum sieht was so aus? Warum will jemand etwas ändern? Warum? Wo wollen wir dahin? Ist es gut? Dieses Dahinterschauen und sagen, wie können wir es hinbekommen, dass die Welt nicht gerecht ist, ist klar. Also das wird nicht passieren, aber das Ziel bleibt immer da, dass wir das erreichen. Und dann zu fragen, an welchen Strukturen liegt es denn? Es läuft ja niemand rum und sagt, so, jetzt mache ich mal die Frauen fertig. Also sehr wenige. sondern das sind ja strukturelle Probleme. Das sind Dinge, die ich auch selbst lernen musste. Also wie schaue ich auf Menschen? Wie schaue ich auf Kompetenzen? Wie schaue ich auf Branchen? Ich habe ja auch nochmal, deshalb als wir von der Gestaltung mehr zur Strategie gekommen sind, auch nochmal ein MBA gemacht. Daher auch dieser Blick auf Geschäftsstrukturen, wie funktionieren die, funktionieren Hierarchien, wie funktionieren Märkte, wie funktionieren Branchen. Dann sind wir ja in der Dienstleistungsbranche, ist nochmal die Kompetenzzuerkennung noch viel wichtiger, weil man ja, wenn man einen Auftrag, einen Gestaltungsauftrag rausgibt, unheimlichen Vorschuss an Vertrauen geben muss. Noch extremer im Bereich Produktgestaltung als vielleicht in der Kommunikation, aber auch da schon. Ich gebe ihm einen Auftrag, ich verspreche ihm, ihn zu bezahlen, weiß noch nicht, was ich bekomme. Und dann muss ich ein großes Vertrauen haben, kann der das, hat er die Kompetenz? Und da stoßen wir ganz schnell auf dieses, naja, dass Frauen halt meistens nicht so eine hohe Kompetenz zugesprochen bekommen. Warum auch immer, das ist gesellschaftlich so entstanden. Also dass der geniale Autorendesigner ist ein Mann. Wenn man abfragt, also gibt wenig Rollenvorbilder von Frauen. Nach und nach werden die Frauen entdeckt, die hinter den genialen Männern stehen oder die auch alleine unterwegs waren und vielleicht übersehen wurden. Ja, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber das Thema Gerechtigkeit ist halt auch riesig. Also
ja, ich meine, das ist auch diese Frage, also was Gerechtigkeit jetzt in diesem Designkontext ist, hat sich ja im Laufe des Gesprächs schon ganz gut auskonturiert. Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, wo man sagen kann, da geht es ausdrücklich darum. Machen wir jetzt mal eine Runde irgendwie, wo ihr sozusagen Themen, also die ich jetzt vielleicht nicht im Kopf habe, bringen könnt und sagen, also welches Thema würdet ihr ganz gerne von euch aus adressieren, bevor wir dann nochmal direkt in die Konferenz auch einsteigen. Also was, fangen wir wieder mit der Lynn an. Was würdest du denn gerne noch hier sozusagen thematisieren, also was hier so unter Nägeln brennt? Du sagst, das ist wichtig. Ne?
Also ich glaube, um nochmal auf das direkt zu antworten, was Annette gerade gesagt hat und nochmal den Kreis zu dem zu schließen, was ich vorhin auf deine Frage beantwortet habe, ist, dass es mich einfach häufig irritiert, wie schnell Veränderung oder das Bedürfnis von uns Frauen in diesem Fall auf Veränderung als auf eine Forderung reduziert wird und dabei der Raum für echtes Verstehen und Aushandeln dabei kleiner wird. Also dass die Hintergründe zu verstehen, um dann gemeinsam was weiterzuentwickeln, verschwindet erstmal hinter diesem, ich habe es vorhin als Absolutheit, etwas Extremes zu fordern, was mit einer Veränderung einhergeht. Und ich finde es halt eben, um auch diesen Generationsdynamik, die wir hier geschaffen haben, nochmal zu betonen, so interessant, dass sich das zwar weiterentwickelt hat und es immer wieder andere Themen gibt, die genau da reingreifen, aber wir auch zum Glück schon, wie du Annette gesagt hast, eine bestimmte Entwicklung beobachten dürfen.
Ja, langsam, aber stetig.
Ja. Danke, Nina. Was würdest du sagen? Also was ist für dich noch so ein Punkt, den du gerne rüberbringen würdest?
Das ist Rebellion. Weil, ja, ich glaube, das machen wir zu wenig. Also ich frage mich halt oft, wo bei uns Frauen immer diese Hemmschwellen liegen. Also ich spüre die ja auch selber, dass ich immer denke, Mensch, warum hast du es jetzt nicht so oder so gesagt? Oder warum hast du dich das nicht getraut? Und ja, das einfach mal zu überwinden, was das einen persönlich kostet oder was für Möglichkeiten es gibt, das einfach auszuweiten. Mhm. Also das wäre für mich wichtig. Und natürlich auch dieses Thema, sich einfach mehr trauen und sich selber auch solche Handlungsspielräume irgendwie schaffen, indem man einfach Dinge macht und einfach vorm Scheitern auch irgendwie keine Angst hat. Weil ich glaube, das steckt halt auch ganz oft dahinter, ne? Dass man immer denkt, ich muss dies, ich muss das. Und ja, das würde mich interessieren. Vielleicht auch mal was zu machen, wo wir mit Absicht scheitern, um zu gucken, was dann passiert.
Der Weg zur Authentizität quasi.
Ja.
Das ist auch, deshalb finde ich es auch gut unter dem Begriff Rebellion. Also Rebellion heißt, glaube ich, sowas wie zurückkämpfen oder gegen Widerstand, ja, sozusagen gegen was aufzubauen. Und da geht es ja nicht darum, dass du jetzt von dir aus kommst und sage, ich hau dir jetzt eins auf die Nuss, sondern auf etwas zu reagieren, auf den Druck zu reagieren, der da ist. Ne?
Also richtig, sozusagen, ja.
Also da muss ich irgendwie dagegen, ansonsten ist es wie so ein Schneeschub, wie sagt man dazu?
Ja, es ist, wenn man weiter, immer wieder, ne, versucht, ja, zu verstehen, was wir ja machen, warum das so ist, ja, und dann ist man schon wieder im Verständnis drin, mhm, statt, genau, zu sagen, ist mir egal, warum das so ist, es ist unfair, wir wollen das anders haben.
Ja, das ist natürlich, also dieser, weil du hast es ja vorhin gesagt, dass einer deiner Erfolgsfaktoren ist eben die Empathie. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Also du würdest dann meistens eher die anderen verstehen, als zu sagen, das kann ja nicht wahr sein, was du da veranstaltest,
richtig,
da muss ich dagegen gehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das thematisiert. Das ist eben auch für die Hörerinnen irgendwie ein Thema. Irgendwie, wie gehst du denn mit Druck um? Ja? Also kannst du mit Druck irgendwie so umgehen, dass du immer dich niederkniest und dann irgendwie unter dem Tisch verschwindest? Oder du kannst versuchen, eben eine Form von Gegendruck oder möglicherweise sogar eine Überwindung von diesem Druck zu produzieren.
Ja. Also ich habe eine Zeit lang mal geboxt.
Okay.
Also ich habe es wortwörtlich genommen und bin viel gelaufen. Mhm. Also ich bin ja auch Marathon gelaufen, Halbmarathon. Einfach, weil ich gemerkt habe, ich muss mich irgendwie da auch körperlich ausagieren. Mhm. Also das reicht nicht nur innerlich, das immer wieder zu durchdenken, sondern ich muss es irgendwie körperlich auch so visualisieren für mich. Und dann ist es oft auch das Thema, ich muss mich was trauen, ich muss mich mal überwinden, Dinge zu tun. Und ich glaube, das muss man ganz bewusst tun und sich da selber auch mehr herausfordern und andere auch, ja.
Also da ist das Stichwort Trauen ein guter Punkt. Bei der Lin vorhin auch eine Rolle gespielt und das ist auch bei dieser Frage dieser Gerechtigkeit, also sich trauen, etwas zu tun und das Risiko einzugehen, dass man Gegendruck kriegt, den man aber von vornherein erwartet und dann eben wiederum eine Position aufzubauen, die da dagegenhalten kann. Was würdest du denn jetzt gerne noch sozusagen als Thema?
Ja, ich meine, das ist ja ein Grund, warum wir diese Netzwerke haben, weil das einerseits wollen wir damit nach außen wirken, andererseits eben dieses Ganze, was wir jetzt sagen, trauen und Druck geben und wollen und überwinden. Mhm. Das sind alles Sachen, die viel Energie kosten und die kann man auch schöpfen dann wiederum im Netzwerk, also sich gegenseitig Energie geben und sich Unterstützung geben, sich bestärken, dass man die Kompetenz hat, weil wenn man immer wieder gefragt wird, kannst du das, dann fragt man sich irgendwann selbst, kann ich das? Und dann ist es gut, so ein Umfeld zu haben. Und das führt mich ja jetzt eigentlich auch zu unserer Konferenz. Also was wollen wir eigentlich mit dieser Konferenz? Wir wollen anstoßen irgendwie. Wir sind hier in einer Branche, die sehr, sehr fragmentiert ist, also im Vergleich zu anderen Branchen. Also das Gegenteil ist sowas wie Flugzeugbauer, da gibt es zwei große auf der Welt. Von Kreativunternehmen gibt es irgendwie sowas wie 57.000 in Deutschland, von denen irgendwie über 100, also Unternehmen. Und dann gibt es auch noch sowas wie Solo-Selbstständige, da gibt es nämlich nochmal doppelt so viele.
Wahnsinnig viele.
Also das ist einfach, das ist so eine Welt von Einzelkämpfern, die untereinander auch natürlich kämpfen und die halt überhaupt keine gemeinsame Struktur haben, wo sie sich durchsetzen. Und da wollen wir halt jetzt mal ansetzen und sagen, wie können wir denn einen ersten Schritt gehen? Also wir werden bei dieser Konferenz nicht die Probleme lösen, aber wir können überlegen, was kann denn der nächste Schritt sein, damit wir mal unsere Kräfte bündeln. Mhm. Irgendwie. Und das ist so für mich der Antrieb, warum machen wir das? Wir wollen uns gegenseitig bestärken, wir wollen gegenseitig voneinander lernen und wir wollen in dieser sehr, sehr schwierigen Branche, die keine eigene Stimme hat, wir haben keine Kammer, wir haben keine Gewerkschaft, wir haben keine Überorganisation, die alle repräsentiert. Wenn bei uns 10.000 Stellen wegfallen, dann merkt das kein Mensch, weil wir selbst kaum merken in der Branche. Wir merken nur, dass wir alle mehr kämpfen und da so viele selbstständig sind. Also bis da eine Stelle wegfällt, dann sind viele unter dem Existenzminimum. Mhm. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Branche und da wollen wir eben jetzt mal einen Startpunkt setzen mit der Konferenz.
Ich finde auch dieses Thema sozusagen eine Organisation zu haben. Ich meine, dieses Learn and Burn ist ja jetzt keine Organisation im klassischen Sinne.
Das ist eine Eventreihe.
Das ist eine Eventreihe, ja, aber die irgendwie so Organisationscharakter so ein bisschen annimmt. Es ist auch kein, also eine Organisation bräuchte ja irgendwie einen klar definierten Zweck, eine Hierarchie, sozusagen Kommunikationsformen. Aber es ist dennoch so, dass sie im Grunde wie so eine Hülle bildet. Also, ne? Und wenn jetzt die Einzelne, also astronomischen Kontext zu beschreiben, ist halt allen also Splittern ausgesetzt, die da irgendwie draußen rumfliegen. Wenn du so eine Hülle hast, dann bist du eben nicht mehr diesen Splittern ausgesetzt. Also nur noch bei ganz großen Impact, also wenn irgendein Riesending da drauf haut. Und das spart, das habt ihr jetzt auch klar, finde ich total klar rübergebracht, das spart natürlich Energie für die Einzelne, weil die sich nicht gegen diesen ganzen Splitter da wehren muss, sondern sie ist in einer Struktur drin, die für euch jetzt im Grunde so ein bisschen, so eine heilende Funktion zu haben scheint, also wie ich das jetzt so wahrnehme oder so raushöre. Das heißt, es ist nicht ganz so, oder wie muss ich es so verstehen?
Also ich glaube, heilend würde ich nicht sagen, sondern es schafft so einen Rahmen, weil das fehlt, finde ich, oft noch zu stark. Ne? Ja. Also das ist ja schon mehr geworden über die Jahre hinweg. Also es gibt ja verschiedene Netzwerkkonferenzen, aber ich glaube, davon muss es halt einfach mehr geben. Ja. Und das Format ist ja auch nochmal besonders, weil wir auch natürlich nochmal über die eigenen Netzwerke hinausgucken. Ja. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache, dass wir jetzt nicht wieder nur in der eigenen Bubble drin sind. Und ich glaube, wünschenswert wäre es natürlich auch, Männer mehr in die Verantwortung mit reinzunehmen.
Ja. Ich habe mich ja zumindest erst einmal angemeldet. Also ja, bin ich im DDC mit dem Podcast relativ aktiv.
Ja,
gut, ich meine, das ist so ein Thema, also welchen Aktivitätsgrad muss man eigentlich einbringen, um das Gefühl zu haben, ich tue genug. So, ne? Das ist so ein Ding, das ist ganz, ganz erheblich. Jetzt aber vielleicht nochmal auf die Konferenz zurück, also was da genau passiert. Oder hast du noch?
Also erstmal muss man sagen, dass da wirklich durch diese Organisation von der Konferenz wirklich ein Team entstanden ist, das mittlerweile 15 Frauen umfasst, die also hoch engagiert mitarbeiten. Wirklich vielen, vielen Dank an alle, die das hören, die da mitgearbeitet haben. Das ist wirklich fantastisch. Und heilen würde ich auch nicht sagen, sondern es ist wirklich, es lädt einen energetisch auf, macht natürlich auch viel Arbeit. Aber so dieses Gefühl, wir können hier so eine Basis bauen, von der was losgehen kann. Das ist schon mal ein gutes Gefühl.
Und es ist ja, ihr habt ja eine Social-Media-Strategie, die offensichtlich funktioniert hat, weil diese 300 Plätze sind schon ausgebucht und es gibt jetzt mittlerweile eine große Warteliste.
Lynn
lobt sich zurecht, selbst wenn sich hier auf die Schulter klopft, das kann keiner sehen, aber ich übersetze es mal.
Hat sie recht.
Das würde mich ganz gerne mal kurz interessieren. Ich meine, das ist natürlich offensichtlich eine sehr erfolgreiche Social-Media-Strategie, ist eine sehr gute, sehr attraktive. Irgendwie auch, sieht man gerne. Was hast du denn da gemacht? Oder?
Also bei Social Media selber kann man immer ganz gut, also bleiben wir jetzt, wir sind ja Hauptfokus Instagram gewesen und haben dann noch private Kanäle auf LinkedIn zusätzlich genutzt. Und Annette hat es schon gesagt, allein der Kern von ungefähr 15 Frauen ist halt schon so stark gewesen im Teilen, dass es kaum nötig war, diese gegebenen Formen schon zu nutzen. Also man spricht immer von einer Aufmerksamkeitsphase, von einer Engagement-, Auseinandersetzungsphase und dann eine Ergebnisphase, was in unserem Fall natürlich dann die Anmeldung gewesen wäre. Und wir konnten einfach jede dieser Phasen vollkommen ausschöpfen, konnten erklären, worum es geht. Wir konnten Zahlen und Fakten teilen. Wir durften vorstellen, was unsere einzelnen individuellen Motivationsfaktoren sind, zu diesem Event beizutragen. Und allein dadurch haben wir dem Thema schon so eine große Stimme gegeben, dass es natürlich Anklang gefunden hat. Und dann kam natürlich zum krönenden Abschluss noch dieses Programm, was wir zusammengestellt haben, was eben so individuell ist, dass eigentlich jede Altersgruppe oder jede einzelne, ich will jetzt nicht nur Frau sagen, sondern Person, weil wir laden ja bewusst alle Menschen ein, einen Programmpunkt für sich rauspicken kann. Also von Panel-Talks am Morgen zu Workshops am Nachmittags oder der Abendveranstaltung. Es ist einfach sehr individuell zusammengesetzt worden.
wir haben ja, was ich ziemlich beeindruckend finde, ist, dass eben eine der Rednerinnen oder eine sehr prominente Rednerin selbst keine Designerin ist, sondern einen ganz anderen Hintergrund hat. Und mit Buchpublikationen hervorgetreten ist, sie ist Unternehmensberaterin und also wirklich eine außerordentlich renommierte Frau. Also wieso habt ihr die, Ute Clement meine ich jetzt, wieso habt ihr die eingeladen? Also das ist kein, bei einer Designkonferenz würde man erwarten, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung.
Naja, wir beschäftigen uns ja nicht mit Gestaltung an dem Thema, sondern das Gestaltung, dass wir in der Gestaltungsbranche sind, in der Kreativbranche, das vereint uns, aber uns interessiert ja vor allem, wie funktioniert es systemisch, strukturell. Und da ist sie natürlich eine absolute Expertin, die eben auf systemische Organisationen schaut, wie wirkt sich was aus. Und sie wird uns auch eben genau zu dem Thema, wie können Netzwerke erfolgreich agieren und nicht nur entstehen, hoffentlich einen tollen Vortrag halten. Wir müssen an der Stelle auch sagen, wir haben ja auch unglaublich tolle Unterstützung bekommen und wir haben auch am Nachmittag im Programm auch noch integriert den Frankfurter Women's Business Day 2026. Von der Stadt Frankfurt hier stark unterstützt. Wir haben eine starke Unterstützung, da kannst du vielleicht Nina gleich nochmal was zu sagen, aus Düsseldorf. Also, und wir sind Programmteil vom WDC, also dem World Design Capital 2026, weil alle Seiten gesehen haben, das ist ein wichtiges Thema. Und ja, und auch alle, die jetzt in den Panels, in den Sprecherinnen und so, waren ja auch bereit, ihr Gesicht herzugeben, also in dem Social Media, also sich dafür zu stehen, weil sie eben auch stolz waren, Teil davon zu sein. Und das war schon, glaube ich, eine gute Außenwirkung und auch wunderbar gestaltet von unserem Gestaltungsteam. Also es ist eine große Freude, in diesem Team zu arbeiten. Ja.
Ja, das ist in der Tat, ich meine, diese Einbindung, also dieser Women of DDC, der DDC selbst, das Learn and Burn als, wie gesagt, so kleine Organisation, World Design Capital Frankfurt Rhein-Main 2026 als nochmal auch eine Form von Anerkennung, also von so einer großen Organisation, das hat ihm natürlich sehr gut getan. Also dass es eben wirklich also so eingebettet ist in den Zusammenhang und auch alle das gut finden.
Ja, auch die Reichweite, die wir mit den Businesswomen haben, also da, dass wir da auch in Austausch mit anderen Branchennetzwerken aus dem Bereich Finance, aus dem Bereich Mobility, aus dem Bereich Gastronomie, was auf den ersten Blick vielleicht seltsam wirkt, aber auf den zweiten uns allen klar wurde, wie verwandt das mit uns ist, weil das auch fragmentiert ist, da auch irgendwie wahnsinnig viel Frauen arbeiten, aber die Spitzenköche sind alles oder fast alles Männer. Also da ist einfach eine große Resonanz und vielleicht sagst du noch mal was zu eurem Teil.
Kann ich kurz noch was ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast? Ich glaube nämlich, ganz unabhängig davon, dass das auf Social Media natürlich auch hervorragend funktioniert, ist eine große Stärke, dass es ja nicht nur darum geht, sich zu bestärken, sondern dass es eben ganz viel davon lebt, sich auszutauschen über Erfahrung, Unsicherheit und Sachen, die man schon überwinden konnte und was man davon eben branchenübergreifend voneinander mitnehmen kann.
Ja, ich kann gerne mal was sagen. Wir werden ja ab 13 Uhr oben ein Speed-Dating machen. Also wir haben uns überlegt, wir wollen Frauen und Frauen zusammenbringen und haben Frauen aus verschiedenen Bereichen. Bei uns sind es ja wirklich mehr eher aus der Designszene Frauen, aber da sage ich jetzt mal jemand von der Hochschule Düsseldorf zum Beispiel, zwei Frauen, die sich mit technischen Berufen beschäftigen und wie man junge Frauen dort reinbringen kann. Oder auch jemand von Ladies Wine and Design, die werden kurze Vorträge halten und danach wollen wir im Endeffekt mit dem Publikum agieren. Die sollen dann wirklich in eine richtige Speed-Dating-Runde gehen. Da gibt es tolle Tische, lecker Essen. Und einfach mal so diese erste Scheu auch überwinden, dass man wirklich zusammenkommt und da auch was Nachhaltiges schaffen. Vielleicht ergeben sich auch Pärchen dadurch, sage ich jetzt mal, die sich am Ende wirklich unterstützen können.
Und das für mich irgendwie also ganz toll ist auch, ich meine, das Thema rückt auch räumlich, also vom Rand ins Zentrum. Also ich meine, es gibt praktisch keinen zentraleren Platz als die Evangelische Akademie, die an dem Tag komplett zur Verfügung gestellt wird. Die wirklich auf dem Römerberg, sozusagen im Zentrum vom Zentrum. Wie bespielt ihr denn dieses Gebäude? Du hattest vorhin schon auch die Abendveranstaltung genannt, die ist gerade nur um die Ecke beim Massiv Central. Das ist auch einer der mal coolsten Plätze in Frankfurt auf jeden Fall. Was macht ihr speziell mit dieser Evangelischen Akademie?
Ja, wir haben ein Programm im großen Raum, wo wir erstmal mit Udo Clement einen Impulsvortrag haben zum Thema, wie kann man erfolgreich netzwerken. Dann wird das International Gender Design Netzwerk auch einen Vortrag halten, die ja schon international kooperieren mit Netzwerken in Südamerika. Das wären also Best Practice Beispiele, wie kann man erfolgreich agieren, hören. Danach werden wir eben einen Panel-Talk haben, wo wir uns mit verschiedenen Branchen austauschen, die sich vorher kurz vorstellen, mit der jeweils spezifischen Situation von Frauen in der Branche. Und da geht es uns vor allem darum, erstmal zu hören, wie unterschiedlich ist das. Die Probleme sind wahrscheinlich teilweise identisch, teilweise komplett anders. Und dann eben auch zu überlegen, wir wollen ja aus diesem ganzen Tag rausgehen mit einer Idee, wie kann es weitergehen? Wir wollen ja nicht hinterher sagen, so jetzt sind wir fertig, sondern was ist der nächste realisierbare Schritt, um irgendwie da eine hörbare Stimme zu werden. Mhm. Dann folgt am Nachmittag in einem großen Raum eben der Frankfurter Women's Business Day. Und parallel wird es zwei Workshop-Räume geben. In dem einen werden auch die Ladies Mind Design, die ja auch ein sehr erfolgreiches internationales Netzwerk ist, das aber gleichzeitig total solitär regional agiert. Die werden sich mal vorstellen als eine Möglichkeit. Dann haben wir dann in demselben Raum ist danach der BGD.
Ja, ich glaube, ja.
Die eben auch die momentan schon eine Aktion laufen haben, die sie dort fortführen. Also über dieses Thema Frauen in der Kreativbranche. Und im zweiten Raum werden wir so ein bisschen eher wirklich mehr Workshop haben. Da kann die Lynn mehr dazu sagen.
Ja, genau, da bin ich dann quasi vertrete das Selfmade Design Kollektiv. Und wir tauschen uns erstmal grundsätzlich zum Thema Netzwerken aus, was es für Hürden vielleicht gibt oder was für eingebildete Hürden es gibt. Und ja, jetzt kann ich natürlich noch nicht so viel verraten.
Ist nichts spoilern. Ne?
Aber Alice und Marie von den Almas werden da sein, um nochmal dann einen Erfahrungswert zu tauschen. Und dann kann man vielleicht auch nochmal ein paar Fragen stellen an zwei Frauen, die ja ziemlich erfolgreich oder sehr erfolgreich ihr Designbüro führen. Und nach uns sind die Plakatgestaltungen im Raum.
Genau, weil wir haben nämlich vor, so ein bisschen, also in diesem zweiten Workshop in dem Raum, ein bisschen schon zusammenzutragen, was Eindrücke von dem Tag. Mhm. Also das ist ja noch keine ausgearbeitete Forderungsliste oder irgendwas, aber Eindrücke, die wir auf Schildern unterbringen werden, mit denen wir dann einen kleinen Umzug machen.
Okay.
Zum Massif Central.
Okay.
Wo es dann auch nochmal eine Abendveranstaltung gibt, wo es einen schönen Vortrag gibt zum Thema Hildegard von Bingen unter anderem, die ja eine der großen Erfolgreichen, die sich wirklich in einer Männerwelt durchgesetzt hat. Also das ist Wahnsinn, mit ganz hohen Autoritäten im Hintergrund, nämlich irgendwie, die hatte dann Gott irgendwann gesagt, sprich zu mir und ihr Männer muss jetzt mal zuhören.
Ja, ich glaube, die hätte es auch ohne Gott geschafft.
Und dann nochmal auch ein Austausch mit jungen Designerinnen auf dem Panel und so ein bisschen Resümee des Tages. Aber tagsüber gibt's eben auch noch am Nachmittag eben das große Programm, das Nina.
Genau, das mache ich ja mit Beate dann oben im Panoramasaal. Da werden wir dieses Speed-Dating stattfinden lassen, genau, Vorträge. Und dann halt, wie gesagt, soll es dann auch wirklich an den Tischen umgehen. Und wir wollen einfach gucken, was so für Dynamiken da auch im Tag entstehen. Ne? Also die sollen wirklich sich auch irgendwann mischen dann mit dem Publikum. Und es können auch Frauen von der Hauptbühne nach oben kommen. Also, dass wir wirklich aktiv auch ein Netzwerk machen dann oben.
Gut. Ich würde sagen, also wir sind jetzt, kommen so langsam gegen das Ende der Sendung. Und ich fände es ganz schön, wenn ihr noch, was euch sozusagen noch unter den Nägeln brennt, noch bringt, falls etwas brennt. Vielleicht mal ein Thema oder ein Aspekt, ein Akzent, der euch noch wichtig ist oder der vielleicht nicht besprochen wurde oder den ihr gerne noch mitteilen wollt.
Ich glaube, was mir noch abschließend einfallen würde, ist, oder was mir einfällt, ist, dass man als Frau oder als junge Designerin, ich spreche jetzt mal, versuche jetzt mal ein bisschen für meine Generation zu sprechen, häufig das Gefühl hat, von allem noch nicht genug zu sein. Und das trägt sich auch mit ins Netzwerken. Also, dass man sich vielleicht nicht traut, weil man denkt, ich kann noch keinen Beitrag leisten oder ich weiß noch zu wenig und sich deswegen zurücknimmt. Und ich möchte motivieren, weil ich das innerhalb der Gruppe die das Learn Burn jetzt veranstaltet hat, erleben durfte und denke auch daran wachsen durfte, sich trotzdem zu trauen und dass man nicht perfekt sein muss, um authentisch zu sein, sondern dass genau der Prozess ist. Genau.
Ja, ich finde auch das.
Und dass man so einfach den Mut findet, sich zu beteiligen und erkennen darf, dass so wie man ist, auch wenn man in seiner Realität vielleicht noch nicht bereit für irgendwas ist, so authentisch sein darf, wie man ist und eben genau das Mehrwert sein kann.
Ja. Ich möchte an der Stelle eigentlich gerade anschließen. Also es ist nicht nur, dass ihr die junge Generation, ich bin jetzt hier die Älteste, irgendwie genügt oder so, sondern also ich lerne momentan hauptsächlich von der jungen Generation, weil meine eigene Generation kenne ich halt schon sehr lange. Und der Austausch mit der jungen Generation ist unglaublich wertvoll. Also und perfekt wird man nie. Da kann man auch so lange dabei sein. Also man lernt es nur zu akzeptieren, dass man es nicht ist.
Man lernt, dass alle nur mit Wasser kochen.
Genau.
Das ist wiederholt sich, diese Feststellung. Das ist in der Tat so. Du kannst also mit deinem dein Wasser ist genauso gut wie das Wasser von irgendwelchen Superstars.
Ja.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, also weil das natürlich auch das Selbstbewusstsein massiv steigert.
Genau.
Ja. Ich einfach klar machen, die also Kaisers neue Kleider mäßig.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, ehrlicherweise, manche haben halt mehr Wasser als andere beim Ausgangspunkt.
Am Anfang,
ja. Unterschiedliche Pegel
und mehr Heizressourcen. Und da muss man halt Ausgleich schaffen.
Ja,
aber ich glaube, wichtig ist auch einfach nochmal Männer mit einzubeziehen, denke ich wirklich. Also nicht nur dann Frauen, also nicht das Thema Kokon, sondern alle aktiv mit reinnehmen, auch was die eigene Branche betrifft. Also wann stelle ich eine Frau ein, wann schaue ich, wem lasse ich präsentieren. Also es ist wirklich aktiv entscheiden.
Hm. Ich meine, das geht ja bis in die allerhöchsten Kreise. Ich habe mal da von der Fritzi Köhler-Geib, die wir ja auch zweimal im Programm hatten, also die jetzt im Vorstand der Bundesbank ist und damals eben bei der KfW war, so eine Geschichte gehört, da wurden halt wirklich riesige Assessment Centers Leute durch, also gemeiert. Am Schluss kam da eine Frau sozusagen an erster Stelle raus. Und da haben dann eben männliche Kollegen von ihr gesagt, das kann man doch nicht machen. So. Und dann hat sie gesagt, es ist aber Ruhe hier. Die wird jetzt angestellt. Wobei nur, weil sie eben als Frau also so eine extrem hohe Position hatte, konnte sie sich ja gegen solche Direktoren oder Vice Presidents durchsetzen. Und das ist selbst in so einem System, in dem man wirklich einen sehr, sehr langen Weg durch diese Assessment Centers geht, dass dem trotzdem nicht zugetraut wird, eben wenn eine Frau ist, wenn sie Frau ist, dass diese Position einzunehmen. Das ist total, das ist wirklich traurig, ne? Also von daher, ich meine, die Themen, die ihr da bearbeitet oder die jetzt auch in der Konferenz vorkommen, die werden uns noch eine Zeit lang begleiten. Ich habe ja am Schluss von der Sendung immer diese berühmte Frage, was ist gut? Die man jetzt auch nicht wirklich gut vorbereiten kann. Es sei denn, du schreibst einen Text runter. Da fangen wir wieder genau in derselben Reihenfolge an. Sag mal, was die Lynn, was meinst du denn, was gut sei?
Ich glaube, in dieser Runde und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, Austausch, um Dinge weiterzuentwickeln.
Mhm. Gut, Nina?
Ja, ich glaube, ein ehrlicher Umgang miteinander, zwischen Männern, Frauen, wie auch immer. Und auch sich zu vernetzen, das aktiv zu tun und auch voneinander lernen, verschiedene Generationen und aufeinander eingehen, Verständnis zeigen, ja.
Ja, du hast ja schon einmal die Frage beantwortet, irgendwie ganz am Anfang, in Folge 6, glaube ich.
Gut ist in so einem tollen Team zu arbeiten wie ihn.
Ja gut, also das ist tatsächlich gut. Also ich bin auch wirklich heilfroh, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Ich denke, dass da sehr viel zum Lernen drin ist, also aus eurer jeweiligen Perspektive, aus diesen generationalen Perspektiven, wie ich eingangs sagte. Und ich freue mich jetzt auch total auf die Veranstaltung gegen Ende Mai an so einem tollen Platz mit so einem tollen Programm und wie gesagt ausgebucht.
Okay. Und wir kommen gerne wieder und berichten davon, wie es gelaufen ist.
Ja, wir können mal gucken, wie wir das irgendwie ins Programm reinbauen, müsste aber irgendwie gehen. Ja, super. Tschüss.
Dankeschön. Danke.
Ja, tschüss.
Spaß. Danke, danke, Igor.
Tschüss.
Ja,
tschüss.
Lockere Netzwerke, aber auch feste Zusammenschlüsse, wie eben die Women of DDC, sind wichtige Diskussionsräume, Rückzugräume und Schutzräume in rauen Zeiten. In der kommenden Folge des DDcast spricht dann unser DDC-Mitglied Nicolas Markwald mit dem Kommunikationsdesigner, Kunstsammler und Verlagsinhaber Christian Boros aus Anlass von Bason Brocks 90. Geburtstag. Bason ist Ehrenmitglied des DDC, emeritierter Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung der Bergischen Universität Wuppertal und gehört zweifellos zu den wichtigsten deutschen Kunsttheoretikern. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure DDcast-Redaktion.